ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Neue Woche, altes Problem. Die A100-Ringbahnbrücke lässt Berlin einfach nicht los. Seit heute ist auf der Gegenfahrbahn eine Ersatzspur in Richtung Norden eingerichtet. Jetzt fließt der Verkehr zwar ein bisschen besser. Lkw, die schwerer als 3,5 Tonnen sind, dürfen diese Spur allerdings nicht nutzen. Also keine einfache Situation, wie RBB24-Reporterin Helena Dela beobachtet hat.
Crazy, crazy, total crazy.
Sagt ein polnischer Lastwagenfahrer zum Stau, der durch die Sperrung der Ringbahnbrücke verursacht wird. 2 Stunden länger habe er heute Morgen gebraucht, um nach Berlin reinzukommen. Kostbare Zeit für Lkw-Fahrer. Neben ihm hält am Rastplatz Michendorf ein deutscher Kollege. Er fährt mit 25 Tonnen Baumaterial durch die Gegend und damit ist er für die eingerichtete Ersatzspur auf der A100 viel zu schwer. 3,5 Tonnen ist dort das Maximum.
Ja, wir haben ja dann immer noch den Zeitdruck. So, wir werden von der Polizei angehalten, wenn wir zu lange fahren, wenn wir zu wenig Pausen machen. Wir werden von Kunden bestraft, wenn wir nicht ankommen pünktlich. Naja, und das eben, wir werden von unserem Arbeitgeber, wo bleibst du, wo bist du? Ja.
Diese Fragen der Arbeitgeber, also der Logistikfirmen und Spediteure, sind deswegen so dringlich, weil Zeit ist Geld, sagt Matthias Schollmeier vom Logistikverband Berlin-Brandenburg.
Und diese erheblichen Behinderung einer derart großen Magistrale führt natürlich auch zu Mehrkosten, zu Umleitungen, zu Verzögerungen, zu Staus. Die Fahrzeuge müssen anders eingeplant werden, die Fahrer haben Lenkzeiten, auch die werden sich entsprechend dann verlängern, das muss man alles damit einplanen.
Und im Zweifel werden die zusätzlich entstandenen Kosten an die Kunden weitergegeben. Der Logistikverband hat den Senat und die Autobahn GmbH aufgefordert, sich um bessere Umleitungen im Stadtgebiet zu kümmern. Solche, die für den Schwerlastverkehr geeignet sind. Schollmeier macht sich Sorgen, dass die Sperrung der Ringbahnbrücke und die derzeitigen Auswirkungen nur der Anfang sind.
Wir haben ja ein größeres Bauprojekt vor uns, Stichwort Dreieckfunkturm, Westendbrücke, Rudolf-Hessel-Brücke A111. Da wird mir Angst und Bange, weil es könnte ja sein, dass weitere Brücken auch noch Risse haben, gesperrt werden müssen. Was machen wir dann?
Den Lkw-Fahrern bleibt derzeit nichts anderes übrig, als sich entweder in den langen Stau zu stellen oder Schleichwege zu suchen. Aber auch das ist nicht immer einfach.
Ja, solange wie das alles zugelassen ist und alles im Rehebereich ist, dann dauert es eben so lange, was dauert. Ja, aber wenn man dann aber auch sagen tut, wir müssen jetzt mal irgendwo durch, wo vielleicht bloß 30 Stunden dran steht, dann hat man immer das schlechte Gefühl und ein schlechtes Gewissen. Ja. Naja.
Das sagt dieser Lkw-Fahrer im Beitrag von RBB24-Reporterin Helena Dehler zum Verkehrschaos wegen der Sperrung der Ringbahnbrücke auf der A100. Seit Februar überweisen Haus- oder Wohnungsbesitzer in Berlin ihre neue Grundsteuer ans zuständige Finanzamt, denn seit diesem Jahr ist die Grundsteuerreform in Kraft. Je nach Wohnlage fällt das Bild ganz unterschiedlich aus. Einige Eigentümer klagen über teils deutliche Anstiege, andere wiederum zahlen etwas weniger. Jetzt gibt es erstmals Zahlen von der Berliner Finanzverwaltung, die belegen sollen, dass sich die Einnahmen durch die Grundsteuer insgesamt nur minimal erhöht haben. Alle Zahlen jetzt zusammengefasst von Landespolitikreporterin Ute Schumacher.
870,5 Millionen Euro Grundsteuer hat Berlin im vergangenen Jahr eingenommen. In diesem Jahr werden es nach Berechnungen der Finanzverwaltung 885,8 Millionen Euro sein. Grund für die Steigerung sei der Neubau, der erwartet wird. Damit stellt die Finanzverwaltung fest, Zitat:
Die angestrebte Aufkommensneutralität ist in Berlin gelungen.
Kritik gibt es dennoch weiterhin von der Grundstückseigentümervertretung Haus und Grund. Sibylle Baren von Haus und Grund Deutschland kritisiert, dass es in Berlin einzelne enorme Grundsteuersprünge gab. Anders als beispielsweise in Niedersachsen und Bayern.
Für die Grundsteuer werden ja die Bodenrichtwerte zum 01.01.2022 genutzt. Und das war ein Zeitraum, wo auf dem Immobilienmarkt sehr viel passiert ist. Und entsprechend spiegelt sich das in den Bodenpreisen auch wieder. Und dadurch sehen wir gerade in den innerstädtischeren Lagen eben sehr große Sprünge jetzt bei den Bewertungen im Vergleich zu den früheren Grundsteuerwerten.
Dazu kommt, dass der Bodenrichtwert alle 7 Jahre neu berechnet werden müsse. Das wiederum sei ein hoher Aufwand für Berlins Finanzämter. Als drittes verweist Haus und Grund darauf, dass die Grundsteuer bislang nur deshalb im Vergleich zum Vorjahr im Durchschnitt kaum gestiegen sei, weil der Finanzsenator den Hebesatz deutlich gesenkt habe.
Es ist ja so, dass die Kommune das Recht hat, den Hebesatz frei festzulegen. Sie kann also im nächsten Jahr wieder einen anderen Hebesatz festlegen. Der Hebesatz, der jetzt die Aufkommensneutralität sichert, ist nicht in Stein gemeißelt.
Berlin hatte sich, wie Brandenburg und mehrere andere Bundesländer, für die Berechnung der Grundsteuer nach dem Bundesmodell entschieden, das vor allem den Bodenrichtwert zur Berechnung heranzieht. Finanzsenator Evers hat den Hebesatz für Berlin dann nahezu halbiert, damit Berlin nicht deutlich mehr Grundsteuer einnimmt. Außerdem gibt es eine Härtefallklausel für Menschen, die ihr Ein- oder Zweifamilienhaus oder ihre Eigentumswohnung selbst nutzen und durch die höhere Grundsteuer in Existenznöte gerieten. Nach Zahlen der Finanzverwaltung sind in Berlin bislang 200 solcher Härtefallanträge gestellt worden, was Finanzsenator Evers als überschaubar bewertet. Außerdem kündigt Evers an, die Grundsteuerreform in Berlin zu überprüfen. Zitat:
Wir werden die Erfahrungen aus der Umsetzung der Grundsteuerreform evaluieren. Dabei werden wir insbesondere auch die Erfahrungen derjenigen Bundesländer auswerten, in denen andere Modelle zur Anwendung kommen.
Eine Änderung hätte auch der Berliner Mieterverein gern. Der fordert, dass die Grundsteuer in Zukunft nicht mehr auf die Mieter umgelegt werden kann. Aktuell, sagt Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein, dem RBB, ist die Grundsteuer die höchste Position bei den Betriebskosten von Mietwohnungen. Und das, obwohl Mieterinnen und Mieter weder die Höhe der Grundsteuer überprüfen, noch sie von der Steuer absetzen können.
Ute Schumacher war das über eine erste Bilanz der neuen Grundsteuer in Berlin. Die Sonne meint es derzeit gut. In Berlin und Brandenburg bricht das Grün aus den Zweigen. Doch was dem Boden dringend fehlt, das ist Wasser. Lange hat es schon nicht mehr geregnet und wenn, war das definitiv zu wenig. RBB-Reporter Martin Kraus hat Bauern in Brandenburg besucht, um sich mal ein Bild zu machen, wie die mit der Trockenheit umgehen.
Erwartungsvoll schauen die Landwirte derzeit auf die Regenprognosen. Die Frühjahrsaussaat für viele Kulturen steht an. Doch bislang ist deutlich weniger Regen als üblich gefallen, berichtet Landwirt Lutz Wercham aus Litschin. Sparsamkeit sei angesagt.
Wir müssen jetzt halt im Moment darauf aufpassen, dass wir das vorhandene Bodenwasser noch irgendwie sparen und die Aussaat, die läuft, damit noch zurechtkommen, damit die Kulturen irgendwie noch einen halbwegs passablen Start haben.
Noch ginge es, vor allem bei ihm im Oderbruch. Dort ziehen die Böden noch genügend Wasser aus der Oder und können demnach länger ohne Regen oder Bewässerung auskommen. Sommergetreide, Ölrettich oder Senf werden ausgesät, brauchen aber für das Wachstum Wasser und somit den erhofften Regen. Das bestätigt auch der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Oder Spree, Hartmut Noppe.
Es ist noch keine Extremsituation. Die Pflanzen leiden noch nicht unter Dürre. Der größte Wasserbedarf brauchen die Pflanzen nachher, wenn sie ins Längenwachstum gehen. Wie gesagt, wir sind jetzt im März und wir brauchen noch keine Bestände, die einen halben Meter hoch sind. Wasser im April, Mai ist, denke ich mal, noch wichtiger als übermorgen der Regen.
Landwirte, die trotz fehlender Niederschläge entspannt bleiben? Für den Landesbauernpräsident ist das nicht überraschend. Wegen der klimatischen Veränderungen hat sich die Berufsgruppe bereits seit längerem um bzw. darauf eingestellt, erklärt Hendrik Wendorf.
Denn die Situation, so wie wir sie heute haben, die ist für uns nicht ganz neu. Wir haben uns darauf eingestellt und dazu zählen natürlich auch so wenig wie möglich Maßnahmen auf den Feldern zu machen, die zum Feuchtigkeitsverlust führen. Denn Trockenphasen, die haben wir bekanntlich in jedem Frühjahr. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich auch, dass es in den nächsten Tagen regnen muss. Denn Pflanzen wollen jetzt wachsen, die Vegetation hat begonnen, die Nährstoffe liegen auf der Erde. Und all das zusammen führt dann am Ende natürlich auch dazu, dass wir einen guten Ertrag haben. Also Regen ist nicht zu ersetzen.
Brandenburgs Bauern wünschen sich also sehnlichst, dass es endlich mal wieder regnet, Martin Kraus berichtete. Bis 2045 will das Land Berlin klimaneutral werden, eine große Herausforderung vor allem für die landeseigenen Betriebe. Einige von ihnen sollten heute im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses berichten, wie weit sie denn bei der Zielerfüllung sind. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel hat für uns zugehört.
Geht es um Klimaneutralität bei den Berliner Wasserbetrieben, dann spricht BWB-Manager Gerhard Mauer besonders gerne über das Vorzeigeprojekt in Spandau, Europas größte Wärmepumpe, die von den Wasserbetrieben, der BSR und der Berliner Energie und Wärme gemeinsam aufgebaut wurde. Hier wird Abwasserwärme genutzt, um ca. 45.000 Haushalte mit Fernwärme zu versorgen. Und, so Mauer,
das sind 50.000 Tonnen CO2, die wir pro Jahr einsparen. Das ist ein großer Schritt, wenn wir halt eben gucken, dass wir als BWB Nummer mal als Vergleichszahl noch etwa 140.000 Tonnen CO2 haben, die wir einsparen müssten, dann kann man daran vielleicht erkennen, wie groß dieser Schritt weiter ist.
Sprich, die Wärmepumpe besorgt gut ein Drittel der CO2-Einsparungen, die die Wasserbetriebe schaffen müssen. Insgesamt sind die Landesbetriebe auf einem guten Weg, was die Klimaneutralität angeht. Doch der Weg ist teuer, betont Birke Möhring, Geschäftsführerin der Berliner Immobilienmanagement GmbH.
Ergo, wir brauchen frisches Geld. Und wir sind da auch mit der Senatsverwaltung für Finanzen in sehr engem Austausch über alternative Finanzierungswege.
Wobei alternative Finanzierung Grenzen hat, betont die Finanzverwaltung. Geld gibt es nur für Projekte, die wirtschaftlich sind. BIM-Chefin Möhring wünscht sich vor allem Geld für die energetische Sanierung der landeseigenen Gebäude. Noch wichtiger ist laut DGWO-Vorstand Christoph Beck aber, dass die Energieversorgung klimaneutral wird, vor allem die Fernwärme.
Jeder Euro investiert in diese Thema hat eine viel größere Wirkung als eben in der Gebäudesanierung.
Wie viel Geld durch das geplante Sondervermögen des Bundes nach Berlin kommt, weiß bislang noch niemand. Geschenkt gibt es die Millionen aber auch nicht. Finanziert wird nur, was wirtschaftlich ist. Sinn machen die Investitionen dennoch, betont Markus Witt, der für die BSR die Abfallbehandlung managt. Denn gut seien Investitionen in klimaneutrale Energie nicht nur für den Planeten.
Machen wir das Land Berlin unabhängiger von Einflüssen, die von außen kommen. Also sei es mit einer eigenen Energieerzeugung oder sei es auch mit einer sozusagen Kontrolle über Energiepreisschwankungen.
Soweit der Bericht von Sebastian Schöbel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Was hat es mit den sagenumwobenen Geschichten aus der Lausitz auf sich? Was bedeutet das Wort Lausitz eigentlich und wie wird Kohle abgebaut? All das haben Julia Korenski und Maria Sobor für ihr Kinderbuch Mission Lausitz erkundet und stoßen damit bei kleinen Lesern auf großes Interesse.
Unter der Erde leben die Lutkis, kleine geheimnisvolle Wesen mit einer lustigen Eigenheit.
Die Lutgis oder auch Lutgen sind uralte kleine Sagengestalten aus der Lausitz. Sie gehören zu den vielen spannenden Entdeckungen, von denen die beiden Frauen in ihrem ersten Kinderbuch erzählen. Die, die im Buch die Lausitz entdecken, kommen von weit her, erzählt Julia Gorenski.
Unsere zwei Hauptfiguren, Vega und Cosma, die zwei Außerirdischen, kommen auf unsere Erde und haben einen Schulauftrag, Lausitz zu erkunden.
Das Wort Lausitz kommt aus dem Slawischen und weist auf ein sumpfiges Gebiet hin. Die beiden Außerirdischen erforschen, was es damit auf sich hat.
Wir versuchen, verschiedene Bereiche abzudecken, von der Geschichte, Kultur, aber mit Schwerpunkt auf Strukturwandel und wie sich unsere Region verändert.
Während ihrer langen Recherchen haben die beiden Autorinnen auch viel Neues für sich selbst entdeckt. Maria Sobor zum Beispiel ist auf die erstaunliche Vielfalt an sorbischen und wendischen Trachten gestoßen.
Ich war sehr begeistert, weil ich bin selber aus der Ukraine und sorbische Wendisch kann ich auch verstehen. Und das war für mich sehr, sehr interessante so Gefühl.
Julia Korenski hat vor allem technisches Know-how dazu gewonnen.
Für mich persönlich war das so unglaublich schwer, aber auch interessant herauszufinden, wie Braunkohleabbau passiert eigentlich. Und wir hatten sehr viel mit Experten geredet und alle diesen Maschinen. Das ist natürlich ein fremdes Land für uns. Wir wussten überhaupt nicht, wie Eimerkettenbagger funktioniert oder diese Förderbrücken.
Auf die Buchidee kamen die beiden Frauen durch einen Förderaufruf der Wirtschaftsregion Lausitz, erzählt Julia Korenski weiter.
Die Idee dieses Förderprojekts war, Strukturwandel für die Kinder und Jugendliche näher zu bringen.
Vor einem Jahr gründeten die beiden Frauen in Cottbus das Start-up TripLeap. Für das Buch haben sie mit einer ukrainischen Illustratorin zusammengearbeitet. Julia Korenski ist Russin, Maria Sobor ebenfalls aus der Ukraine. Beide haben sich vor 15 Jahren kennengelernt. Als Denkmalpflegerin bei der Stadtverwaltung hatte Julia Korenski schon einige Projekte zum Strukturwandel in der Region geleitet. Maria Sobor bringt ihre Kenntnisse als IT-Spezialistin ein. Beide haben sich auch schon mit Julias Tochter und ihren Schulkameraden getroffen, um über das Buch zu sprechen.
So was?
Ja, aber es ist auch nach
echt cool.
Das ist alles Natur. Anthrazit. So einen kleinen Stein würde ich gerne haben.
Okay. Braunkohleförderung wird ab 2038 in der Region Geschichte sein. Dann sind die Kinder schon junge Erwachsene. Aber vielleicht erinnern sie sich ja auch später durch das Buch daran, das auch online erhältlich ist.
Die Lutkis können das Läuten der Kirchglocken nicht ertragen. Deshalb leben sie unter der Erde.
Ende März erscheinen die ersten 1000 Exemplare. Viele werden an Lausitzer Schulen und Bibliotheken verschenkt. Der Wunsch der beiden Autorinnen?
Ja, wir wünschen, dass dieses Buch möglichst in alle Familien zu Hause ist, dass jedes Kind etwas Neues lernt und dabei Identität stärkt als Einheimische.
Die Buchpremiere von Mission Lausitz wird am 11. April in der Cottbuser Stadtbibliothek gefeiert.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.